Herzlich willkommen zu Zwischen Kopf und Kreide.
Hallo.
Hi. Wir sitzen jetzt seit längerem mal wieder zusammen und zum Glück darf ich mich heute ein bisschen zurücklehnen, denn heute geht es um die soziale Phobie. Und da habe ich nicht so eine große Expertise, würde ich sagen, aber auf jeden Fall ganz viel Interesse zu wissen, was es eigentlich genau ist. Und ja, was es so für Symptome gibt, und wie es vielleicht auch in der Schule irgendwie auftreten kann und wie man da vielleicht auch noch ein bisschen Unterstützung geben kann. Da freue ich mich schon jetzt drauf.
Ja, cool. Ich freue mich auch. Wir haben wieder
Und
so einen kleinen
ja,
Steckbrief
genau.
quasi vorbereitet, ne? Das.
Genau. Auch da wieder, es ist nicht vollständig und es wird nicht vollständig sein. Und es gibt bestimmt auch noch ein paar Aspekte, die nicht drin sind. Und wir versuchen das so kurz und knackig wie möglich zu machen.
Ich gebe mir Mühe.
Und trotzdem viele Dinge irgendwie anzusprechen, die wichtig sind. Ja, und jetzt würde ich einfach mal sagen, vielleicht magst du mal anfangen zu erklären, also soziale Phobie. Also Phobie weiß ich, kenne ich, da habe ich Angst vor etwas. Und sozial würde ich jetzt dann sagen, Angst davor, unter Menschen zu sein oder auf Menschen zu treffen, irgendwie so.
Voll ins Schwarze getroffen.
Geil.
Top. Ja, genau. Also du hast dir das genau richtig abgeleitet von dem Wort soziale Phobie. Das ist im Prinzip eine Angst und der Kern der Angst ist eben da vor sozialen Situationen. Und das bedeutet, dass man Angst davor hat, in sozialen Situationen beschämt oder ungünstig bewertet zu werden. Zum Beispiel, wenn man ein Referat halten muss, dass man dann Sorge hat, was denken die Mitschüler über mich? Oder eben auch, was bekomme ich für eine Note? Wie wird das bewertet? Wenn man jetzt mal aus dem Raum Schule weggeht, kann man sich auch vorstellen, dass die Betroffenen nicht nur im Raum Schule Angst haben, sondern auch, dass sie in der Öffentlichkeit angesprochen werden von Bekannten, dass sie Angst haben, in der Öffentlichkeit zu essen oder
Telefonanrufe,
Telefon,
sowas.
genau, ganz
Ja.
klassisches Beispiel, Telefonanrufe. Das kann, häufig haben PatientInnen von mir auch sogar Angst davor, zum Beispiel beim Busfahrer eine Busfahrkarte zu bestellen. Also einfach auch unbekannte Menschen anzusprechen, Brötchen zu bestellen, einen Restauranttisch zu reservieren. Also alles, was sich sozusagen im sozialen Gefüge abspielt, Leute ansprechen, etwas von sich zeigen.
Und fokussiert sich das dann häufig nur auf einen Aspekt oder habe ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt Angst habe zu telefonieren, habe ich gleichzeitig meistens dann auch Angst, zum Beispiel beim Bäcker irgendwas zu bestellen und Tisch zu reservieren oder so? Also sind es dann mehrere Aspekte oder fokussiert sich das häufig eher auf einen Aspekt?
Genau, es fängt meistens mit ein oder zwei oder auch drei Aspekten, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, an. Und dann ist eben die große Falle der sozialen Phobie, es gehört auch zur Diagnose, dass man natürlich, weil man so große Angst hat, diese Situation vermeidet. Das heißt, man kann keine korrigierende Erfahrung machen im Sinne, dass man merkt, okay, ich habe jetzt gerade im Restaurant angerufen und einen Tisch reserviert und das war ja doch gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Und dann ist es bei Angsterkrankungen eben die besagte große Falle, dass die generalisieren. Das heißt, ich hatte vielleicht vor einer Situation Angst und dann kommen aber immer mehrere Situationen hinzu, die ähnlich gelagert sind. Also es kann sein, man hat Angst, sich im Unterricht, im Matheunterricht, weil man die Lehrkraft irgendwie nicht mag, sich zu melden. Und dann hat man aber auf einmal in allen Schulfächern Angst, sich zu melden. Und dann kommt noch eine Angst dazu, ein Referat zu halten. Dann kommt die Angst dazu, sich in der SV zu engagieren oder irgendwie, ja, dann und die endet dann irgendwann, dass man dann auch Angst davor hat, das Brötchen beim Bäcker zu bestellen.
Und dann merkt
Das.
man als Lehrkraft vielleicht gar nicht, dass es jetzt eine Phobie wirklich ist, sondern dass es irgendwie, ja, du hast halt keinen Bock oder keine Lust oder ne, kann ja auch passieren möglicherweise.
Genau, weil die Betroffenen, die entwickeln dann, weil diese Angst so extrem groß ist, Sicherheitsverhalten oder eben auch Vermeidung. Also die schlimmste Vermeidungsstrategie wäre dann, ich gehe nicht mehr zur Schule, ich meide den kompletten schulischen Raum, wo ja auch ganz viel, wo ja nicht nur Leistung gefordert wird im Sinne von Leistungsbewertung, sondern wo es ja eben auch ganz viele Sozialkontakte gibt. Oder dass sich die Betroffenen eben aktiv aus dem Unterrichtsgeschehen zurückziehen. Auch Gruppenarbeiten zum Beispiel meiden, sich da sehr still verhalten. Das ist halt ziemlich umfassend eigentlich. Und gerade bei der Diagnose der sozialen Phobie spielt halt die Schule als
Raum.
Raum,
Ja.
genau, eine unfassbar große Rolle.
Ja.
Also vielleicht kann ich noch ein bisschen was zur Symptomatik sagen. Die soziale Phobie geht häufig auch mit einem sehr geringen oder mit einem niedrigen Selbstwertgefühl einher und mit einer großen Furcht vor Kritik von anderen. Und was ganz wichtig ist, dass die Betroffenen in sozialen Situationen eine sehr erhöhte Selbstaufmerksamkeit haben. Das bedeutet, dass sie sehr sensibel dafür sind, was sie für körperliche Reaktionen zeigen. Also das kennen wir vielleicht auch, wenn wir auf eine Party eingeladen sind, wo wir wenig Leute kennen, dass wir dann da irgendwie in der Ecke stehen und denken, die anderen Leute denken, ich habe gar keine Freunde. Und dann wird man irgendwie angesprochen und man ist schon so in diesem Gedanken, ich habe keine Freunde gefangen, dass man dann, wenn man angesprochen wird, vielleicht irgendwie errötet, sich verhaspelt, sich viel räuspern muss oder auch anfängt zu schwitzen. Und das ist eben sozusagen diese körperlichen Symptome, wie Schwitzen, Zittern, Erröten, da gibt es noch ein paar mehr, Herzklopfen, die wird dann sehr stark wahrgenommen bei sich
Und
selber.
man weiß dann ja auch, oder das kenne ich auch mal aus meiner eigenen Schulzeit, so dieses, ich werde rot und dann sehen alle,
Ja,
dass
genau.
ich rot werde und wissen, okay, du bist gerade aufgeregt oder irgendwas ist gerade nicht in Ordnung, ne? Und wenn ich das dann auch noch weiß, dann vermeide ich dann lieber diese Situation, anstatt reinzugehen und mich dessen dann,
Situation zu
ja,
stellen,
ja,
genau,
genau, ja.
genau. Also wenn wir jetzt bei dem Partybeispiel bleiben würden, dann jemand, der da wirklich unter einer sozialen Phobie, der würde erst gar nicht zur Party gehen.
Ja.
Aber als Vermeidungsstrategie kann man dann natürlich die Party verlassen. Oder man würde dann, wenn man jetzt mit Erröten, das bei einem eine große Rolle spielt, würde man ins Badezimmer gehen, sich Wasser ins Gesicht schaufeln oder nochmal eine Portion Make-up drauflegen oder so. Also es gibt dann so Strategien, die man sich dann so überlegt. Und bei uns jetzt würde man irgendwie da durchkommen durch die Situation, aber eben wenn man unter einer sozialen Phobie leidet, dann würde das wirklich einen erheblichen Leidensdruck bedeuten. Und man würde sich auch noch tagelang, jahrelang an diese Situation
Gerne,
erinnern.
okay.
So.
Und könnte man da jetzt nicht einfach sagen, okay, dann ist jemand einfach so, hat vielleicht Angst oder ist irgendwie ein Typ, der ja, der nicht so bereit ist oder ängstlicher ist und dass man dann sagt, dann muss er zum Beispiel jetzt kein Referat an oder nicht auf eine Party gehen oder so. Dass man sagt, dann wir lassen dich so, wie du bist. Oder ist das schon so ein Verhalten, das dann nachher ja, zu negativ sein kann, um dann, ja, dann hat man gar keine Kontakte mehr vielleicht oder.
Ich finde das total wichtig, was du ansprichst, weil es gibt natürlich auch viele Menschen, die so ein schüchternes Temperament haben. Und das ist auch natürlich völlig in Ordnung. Und da würde ich auch sagen, das würde man jetzt nicht als soziale Phobie bezeichnen. Es gibt Menschen, die brauchen ein bisschen, bis sie auftauen, bis sie ins Gespräch kommen. Das ist auch ganz normal. Aber wie du eben auch schon meintest, wenn es wirklich zu einer sozialen Isolation führt, also wenn dann wirklich sich auf einmal eine Betroffene nicht mehr zur Sportgruppe nicht mehr geht, sich nicht mehr mit Freunden verabredet oder nur mit einer Freundin, sich in der Schule total zurückzieht, die Pausen auf der Toilette verbringt, aus Angst vor Konfrontation mit anderen Gleichaltrigen oder mit Älteren, dann ist es natürlich ein erheblicher Leidensdruck und dann ist es wichtig, dass man dann eben eine Psychotherapie macht, um dann da aus diesem Teufelskreis wieder einen Ausweg zu finden.
Könnte mir auch vorstellen, dass dann möglicherweise so Depression dann vielleicht auch bei diesen Menschen ein Thema ist, ne?
Genau, das gibt die Erkrankung ist viel auch mit Komorbiden, also mit weiteren Erkrankungen assoziiert, darunter auch die Depression zum Beispiel, ne? Weil die soziale Isolation kann dann eben auch zu Depressionen führen und eben auch dieses fehlende Selbstwirksamkeitserleben. das fehlende, die fehlenden Kontakte zu Gleichaltrigen, die fehlende Entwicklung dadurch, das hat schon relativ krasse Konsequenzen, so.
Das heißt also, wenn ich jetzt selber merke, ich bin eher vielleicht introvertiert und ein bisschen zurückhaltender, schüchtern, wann weiß ich, okay, vielleicht sollte ich mir jetzt doch mal therapeutische Hilfe holen und es ist schon eher in Richtung sozialer Phobie, anstatt so ein Persönlichkeitsmerkmal.
Merkmal. Also dafür, ja, jetzt haspel ich kurz hier rum. Also es ist schon auch ein Kriterium, dass es über einen längeren Zeitraum andauert, also ungefähr 6 Monate ist es im DSM-5 in dem Diagnosemanual genannt. Und es kommt immer so ein bisschen wirklich auf diesen Leidensdruck drauf an, wie hoch ist der? Und eben auch auf die Symptomatik. Also bin ich wirklich, mache ich viel dieses Vermeidungsverhalten, gehe ich den Situationen aus dem Weg, habe ich diese körperlichen Symptome, diese erhöhte Selbstaufmerksamkeit und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Es kann auch, genau, das wollte ich sagen, es kann eben auch wirklich darin münden, in der krassesten Form, dass man auch eine Panikattacke bekommt,
Okay.
zum Beispiel vor einem Referat, dass
Ja.
man wirklich eine Panikattacke bekommt und dann ist es schon auch ein sehr alarmierendes Zeichen.
Das also kenne ich tatsächlich auch aus der Schule, dass das schon häufiger auch mal passiert, ne? Und dann ja, ist die Frage, wie reagiere ich dann als Lehrkraft darauf, wenn sowas zum Beispiel passiert, ne?
Also das ist natürlich immer eine extrem krasse Grenzsituation auch, weil die Betroffenen in dem Moment wirklich das Gefühl haben, sie sterben. Panikattacken äußern sich meistens auch, dass die Betroffenen so eine richtige Atemnot haben, wirklich total neben sich stehen und sich auch schwer beruhigen lassen. Und dann höre ich zumindest so, dass häufig dann der Rettungsdienst auch gerufen wird, weil man ja als Lehrkraft auch nicht genau weiß, okay, was ist jetzt der Grund für die Atemnot oder man hat es vielleicht nicht so mitbekommen. Und letztlich ist dann aber eben auch wichtig, die Schülerin oder den Schüler dazu ermutigen, eine Psychotherapie zu machen, wenn nicht schon eine vorhanden ist. Und dann eben auch mit der Therapeutin und dem Therapeut oder Therapeuten und dem Schüler dann wirklich auch genau abzusprechen, okay, was kann ich machen, um dir in der Panikattacke zu helfen. Und was häufig sehr hilfreich ist, eben die Fokussierung auf den Atem oder auch ein Versuch, die Betroffenen mit dem Außen zu verbinden, also sozusagen zu sagen, nenn mir jetzt 5 rote Dinge, die du siehst, dass eben dieser Blick aus dem inneren Erleben
Sich abzulenken sozusagen,
abzulenken,
ne?
genau.
Dass
Also,
man nicht
dass man
mal
nicht
hört,
denkt,
okay,
ich
ich
kriege
habe,
gleich einen
ja,
Herzinfarkt, weil mein
genau,
Herz so
ja.
schnell schlägt, sondern wirklich mit dem Außen zu verbinden und da zu versuchen, irgendwie Anker zu setzen.
Jetzt hatte ich noch irgendeine Frage, die ist mir jetzt aber gerade weggerutscht. Also super wichtig, auch Panikattacken, das ist auch etwas, was, glaube ich, in Schulen häufiger passiert. Und ich glaube, wenn SchülerInnen das erste Mal erleben, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Situation, als wenn sie das schon häufiger hatten. Weil, also das kenne ich zum Beispiel auch, dass dann die SchülerInnen auch kommunizieren, dass sie das kennen zum Beispiel und was ihnen dann vielleicht auch hilft. Manche haben auch dann vielleicht einen Zettel dabei oder man wurde auch vorher schon mal informiert, wenn das passiert, mach das und das, das hilft mir, hilft uns. Und das ist immer ganz gut,
Genau, das
da
ist
ins
halt
Gespräch
das
zu kommen.
absolut Wünschenswerte, dass dann auch die SchülerInnen auf euch Lehrkräfte zugehen und sagen, okay, das und das brauche ich in dem Moment, das könnt ihr tun, das hilft mir. Und wenn es das erste Mal ist, natürlich weiß man dann nicht, was das hilft. Ne?
Und
Und es
auch.
muss natürlich auch erstmal ärztlich auch
Ja,
abgeklärt
klar.
werden. Das ist auch nochmal wichtig, vielleicht zu sagen. Klar ist liegt die Vermutung dann nahe, dass es mit einer sozialen Phobie oder einer Akzentuierung zu tun hat, aber es ist schon auch wichtig, dass man das nochmal ärztlich auch abklären lässt.
Genau, und da ist auch wieder jetzt die Geschichte Beziehung, ne, Kommunikation, dass manche SchülerInnen sagen das ja auch nicht oder kommunizieren das nicht und man merkt dann aber trotzdem, dass vielleicht was los ist. Und da muss man einfach wieder in den Kontakt gehen mit den SchülerInnen, ne? Das ist halt wichtig. Und was macht ihr dann in der Therapie? Also was kann man tun, um zum Beispiel so eine soziale Phobie zu verringern?
Genau. Also erstmal geht es ganz viel auch um Psychoedukation, also dass wir erstmal auch erklären, okay, was ist das, was hast du da eigentlich für eine Erkrankung? Was sind die Symptome? Und dann auch zu überlegen, okay, woher kann es kommen? Gleichzeitig erkläre ich dann auch immer zum Beispiel, dass es schon auch Sinn, also Sinn ist immer schwierig zu sagen, aber als wir als soziale Wesen sind quasi darauf angewiesen, wenn man das jetzt evolutionär betrachtet, in sozialen Gruppen uns zu bewegen. Und wenn wir jetzt früher, wenn wir denken jetzt, wir leben in einer Steppe und wir wurden aus einer Gruppe ausgeschlossen, kann das eben für unsere Vorfahren schon auch bedeuten, dass wir da nicht überlebt hätten. Und aus diesem Grund haben wir alle Annahmen, was andere Menschen von uns erwarten oder von uns denken. Wir haben entsprechend dann auch Vermutungen, wie wir nach außen hin wirken, wie wir wirken sollten. Und daraus bilden sich dann sogenannte Grundannahmen, die wir im Laufe unseres Lebens erwerben. Und die sind natürlich individuell. Und wenn wir dann in eine Situation geraten, wo diese Grundannahme aktiviert wird, was meistens unbewusst geschieht, wird das, ja, werden wir dann, wenn das eine Grundannahme ist, wie zum Beispiel, ich bin
Zu
zu
laut.
laut, genau, meine Lache ist zu laut oder das, was ich sage, ist nicht intelligent genug oder sowas, bekommen wir dann eben diese innerlichen Stress und damit dann auch, kommt dann auch die Angst auf, sozusagen.
Das sind dann, also Grundannahmen, meinst du damit auch Glaubenssätze zum Beispiel?
Ja,
Also das kenne ich ja,
genau, ja, genau.
okay.
Das
Also
ist
was, ich bin nicht
sozusagen,
gut genug,
ich
ich
bin
bin
nicht
nicht
gut genug, ich bin
wertvoll.
nicht wertvoll, genau.
Ja.
Das, was ich sage, ist nicht relevant
Ja,
genug
okay.
oder genau. Und das ist mir eben wichtig, dass das die Betroffenen verstehen, dass das jetzt nicht irgendwie alles völlig sinnlos ist und natürlich ist es übertrieben und der Situation vielleicht nicht angemessen, wenn man jetzt quasi von oben drauf gucken würde. Aber mir ist wichtig, dass die Betroffenen verstehen, dass das wirklich Dinge in ihnen geschehen, die ernst zu nehmen sind. Und dass es auch ganz viele andere so geht. Und weiter würde man dann in der Therapie eben gucken, dass man an den Grundannahmen arbeitet, zum Beispiel, dass man die verändert. Und auch parallel würde man dann so eine Liste erstellen, wovor hast du alles Angst? Also was du eben auch schon gefragt hast, dann würde man da Situationen aufschreiben. Da kommt häufig echt richtig viel zusammen. Und dann würde man mit einer Skala von 1 bis 10 zum Beispiel das bepunkten, wie hoch ist meine Angst davor, ein Referat zu halten. Bei den meistens dann bei 10 bedeutet ganz, ganz hoch und 0 bedeutet gar nicht. Bei den meisten wäre das dann 10 und bei einer Freundin anrufen oder einer Freundin eine Sprachnachricht schicken, wäre vielleicht bei 3. Und dann würde man tatsächlich, wenn man jetzt verhaltenstherapeutisch vorgeht, so ein genanntes Expositionstraining machen, also Muttraining und würde dann diese Situation suchen, mit der Patientin zusammen würde man dann die anleiten, dass sie zum Beispiel dann eine Sprachnachricht
Das heißt,
aufnimmt.
man fängt aber erstmal
Man fängt
bei
erstmal
drei
bei
oder
3, genau. Also man kann so und so
zwei
anfangen.
an.
Es gibt, also ja, ich glaube, das, ja, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, aber meine Erfahrung ist, es ist erstmal sinnvoll, bei einer mittleren Angsthierarchie quasi anzufangen, weil natürlich auch entscheidend ist, wie dann das Ganze ausgeht. Und das
Ja, klar.
wäre natürlich schön, wenn die
Das
PatientInnen
positiv
dann ein
ausgeht.
Erfolgserlebnis haben. Und ja, also es ist alles noch sehr viel komplexer. Es ist jetzt einmal nur so angerissen. Aber da kann man natürlich schon auch ein bisschen was vielleicht für die Schule auch ableiten. So. Natürlich ist es wichtig, dass das immer auch abgesprochen wird mit Therapeuten und mit der Schülerin. Aber da kann man schon auch so gestufte Konfrontationen, so würden wir das nennen, also Konfrontationen mit der angstbesetzten Situation auch einüben.
Das heißt, diese Fliege macht mich wahnsinnig.
Jetzt gerade eine Fliege.
Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Schülerin bei mir total Angst vorm Referat hat. So. Und ob das jetzt, im Grunde ist es ja jetzt erstmal für mich egal, ob es jetzt eine soziale Phobie schon ist oder ob es einfach irgendwie, ne, egal, sondern wichtig wäre mir jetzt, okay, wie gehe ich damit jetzt um und was könnte ich vielleicht als Lehrkraft tun, um es diesem Kind zu ermöglichen, irgendwann mal ein Referat halten zu können.
Finde ich eine super wichtige Frage, weil was ich häufig erlebe, ist, dass dann irgendwie so ja, Commitments geschlossen werden. Ja, sie kann, braucht kein Referat halten, sondern kann irgendwie was schriftlich abgeben. Das ist ja erstmal total wohlwollend auch gedacht,
Aber dann entzieht sich dieses
aber
Kind dem,
es ist
ja.
absolute Vermeidung
Ja.
und hilft halt langfristig einfach überhaupt nicht weiter. Das muss
Ja.
man einfach mal ganz klar so sagen. Deswegen wäre es natürlich wünschenswert, wenn man irgendwie einen Kompromiss findet und sagt, okay, was kann man bei Referaten alles irgendwie anpassen? Also man kann die Länge eines Referates anpassen. Man kann sagen, okay, eigentlich sind hier, ich weiß nicht, wie ein klassisches Referat, 15 Minuten.
Ja, kommt drauf an,
Kommt drauf
genau,
an,
ja.
in
Ja,
welcher
es kann so
Stufe ist
sein,
man so.
genau.
So, gehen wir jetzt mal von 15,
Ja.
Kurzreferat 15 Minuten. Sag, okay, vielleicht schaffst du 2 Minuten. Man kann sagen,
Gruppengröße zum
die
Beispiel.
Gruppengröße, genau,
Erstmal vor deinen
vor
Freundinnen
deinen
oder
vertrauten
so,
Personen,
ja.
genau. Damit fängst du an. Wir haben hier einen Parallelraum, der ist gerade frei. Und dann könnte man sagen, okay, wenn du das geschafft hast, dann machst du aber jetzt direkt danach am besten das Referat in der großen Gruppe.
Ja.
Also das wäre super cool, wenn man das dann so wenn man schon in dieser Situation ist, ich habe einen Erfolg, ich habe das geschafft vor der Gruppe mit vertrauten Personen, dass man die Schülerinnen, das sind häufig Mädchen häufiger betroffen, dann direkt ermutigt, okay, und jetzt machen wir das von einer größeren Gruppe zum Beispiel. Also, dass man diesen Flow so ein bisschen ausnutzt. Und dann ist es natürlich auch total toll, wenn man das dann auch bestärkt und sagt, hey, das hast du toll gemacht. Und da kann man auch ruhig über einen grünen Klee loben, würde ich jetzt so sagen. Man kann auch vorher mal fragen, hey, wie fühlst du dich vor dem Referat, dass man das einmal abfragt und dann, wie fühlst du dich danach? Und das eben dann auch nochmal unterstützt. Genau, dann, das würde mir zum Thema Referat zum Beispiel einfallen. Bei mündlicher Beteiligung kann man sich überlegen, okay, so, dass man sagt, okay, du musst dich einmal in der Stunde melden. Wie möchtest du es haben? Soll ich dich drannehmen, unaufgefordert, oder möchtest du dich von dir aus einmal melden? Dann hat man natürlich so ein bisschen das Kontrollerleben nochmal bestärkt. Oder man bespricht sogar vorher eine Frage mit der Schülerin, die man ihr stellen wird, sodass sie auch weiß, okay, die Antwort ist auf jeden Fall hundertprozentig sicher, weil ich habe das vorher mit meiner Lehrerin besprochen. Und dann wäre es aber immer wichtig, dann direkt auch eine Steigerung zu machen. Also wenn das geschafft ist, dass man dann sagt, okay, und jetzt machst du das noch zweimal, drei, viermal und nächste Woche frage ich dich dann mal, wenn du nicht darauf vorbereitet
Ja.
bist, auf die Situation zum Beispiel, würde mir das jetzt noch
Ja.
einfallen.
Mir fällt gerade noch ein, das kenne ich aus dem neurolinguistischen Programmieren, also auch so Coaching-Methodiken, die sich da auch aus Therapien sozusagen was wegnimmt, mehr oder weniger. Das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt bei, wenn man jetzt eine soziale Phobie hat, nutzen, denke ich, aber so Anker setzen, also dass ich zum Beispiel einen sicheren Ort habe, also zum Beispiel bei mir ist es so total so Wasser, Strand und mich da vorher hineinversetze, also das vorher übe. Und dann zum Beispiel irgendwie
Ach, eine Haltung
eine
dazu, ja.
Haltung, ne? Also einen
Daumen und
Daumen und
Zeigefinger ist.
Zeigefinger zusammendrücken, dann weiß ich, okay, ich kann mich jetzt wieder in diesen sicheren Ort hineinversetzen, um mich da einfach so ein bisschen zu beruhigen. Das muss man natürlich vorher üben, 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 ne? Dass
Genau,
man halt
genau.
vorher sozusagen diesen sicheren Ort imaginiert, vorher in Ruhe zu Hause und immer wieder auch diesen Anker setzt, also diese Handbewegung zum Beispiel dann macht. Um dann, wenn ich in diesem Referat bin, mit dieser Handbewegung so ein bisschen in meinen sicheren Ort zurückzukehren und ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen, sowas. Oder auch Atmung ist auch ein großes Tool,
Absolut.
was ich aus dem Yoga auch kenne, dass man da, ja, da gehen wir mit Sicherheit nochmal drauf ein.
Bestimmt, genau. Und da reguliert man ja eben auch diese ganzen körperlichen Symptome sehr
Genau,
stark drüber.
genau. Ne, das fällt mir jetzt gerade einfach noch ein. Aber wie gesagt, ich würde eher sagen, dass das jetzt vielleicht bei so einer sozialen Phobie, wenn so eine richtig auch eine Panikattacke dann kommt, reicht es nicht aus und hilft nicht, sondern das ist dann vielleicht eher für Menschen, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind oder ein bisschen ängstlicher sind und da ein bisschen ja, unterstützend wirken zu können.
Genau, das sind auch richtig schöne Ideen. Ja.
Ja. Gibt es noch
Genau.
was, was dir noch wichtig ist, was du noch sagen möchtest, was noch dazu? Du schüttelst den Kopf.
Ich schüttel den Kopf, das kann man jetzt nicht sehen. Ja, ich glaube, also man könnte jetzt noch mal überlegen, wie man mit Prüfungssituationen umgeht, weil das ist natürlich diese klassische Bewertungssituation,
Ja.
dass man dann der Schülerin auch anbietet, okay, wir machen das mal im Rollenspiel, zum Beispiel bei einer mündlichen Prüfung, oder deine Freundin ist die Prüferin. Also ich denke, das Prinzip ist verstanden, dass man sozusagen immer mit einer Situation irgendwie eine Brücke schafft, die mit vertrauten Personen mit ins Boot holt und dann eben sukzessive das steigert.
Ja, und auch zum Beispiel mündliche Prüfung oder so, wenn man das einfach mal übt, dann hat man ja nicht nur diese Situation mit dem Menschen, sondern inhaltlich spricht man ja zum Beispiel auch drüber
Genau.
und es hat dann auch noch einen gleichen positiven Effekt, wenn man es da einfach übt und merkt, ich bin vielleicht sicher oder an der Stelle muss ich vielleicht nochmal üben oder so.
Ja, genau,
Ja.
genau, genau. Ja, und ansonsten kann man ja auch ruhig, wenn man jetzt auch noch mal so an den Modellcharakter von Lehrkräften denkt, dass man da vielleicht auch mal sagt als Lehrerin, oh, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt
Ja.
und merke, oh, ich werde hier irgendwie rot im Gesicht,
Ja.
aber ich versuche jetzt durch die Situation einfach gut durchzukommen. Ja, also dass man das auch so ein bisschen vorlebt vielleicht, wenn man jemand ist, der da vielleicht auch die ein oder andere Aufregung verspürt.
Ja. Oder es ist früher mal so gewesen und vielleicht irgendwie auch davon
Genau,
erzählt,
dass
wie
man
man
davon erzählen
selbst
kann.
Mechanismen hat. Und ich glaube auch da wieder wichtig, okay, zu schauen, was kann ich oder was tut mir selbst gut, um vielleicht diese Situation für mich zu verbessern, ne? Also und natürlich, wenn es dann in Richtung Erkrankung geht, mit Hilfe eines Therapeuten, einer Therapeutin, und wenn es aber vielleicht jemand ist, wie eben auch schon, der vielleicht einfach ein bisschen ängstlicher ist, dass man da schaut, okay, wo habe ich mich vielleicht mutig oder sicher gefühlt und dann diese Situation, sich in diese Situation zu bringen, vielleicht, weiß ich nicht, zu sagen, bei einer Übung oder so, eine Freundin sitzt neben mir oder sowas, ne? Also, dass man irgendwie aus sicheren Situationen noch etwas mitnimmt.
Genau. Also, und was mir vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, dass man wirklich mit dieser Art von Therapie, es gibt noch super, super viele andere Interventionen. Ich habe das jetzt wirklich nur einen kleinen Teil angerissen. Aber wenn man diese Expositionsübungen, also diese Mutübungen regelmäßig praktiziert, ist das eine unheimlich gute Möglichkeit, wirklich auch geheilt aus sowas rauszugehen.
Also
Also
wenn
wenn
es
man
jetzt
das
so
früh
salopp
merkt,
sagt, aus der
genau.
Komfortzone
Aus der
rausgehen
Komfortzone
und
rausgehen und rein
ja, ins
ins
Unbekannte.
peinlich machen, sich blamieren, also so Shaming Attack oder so, das mache ich auch manchmal mit Patientinnen, dass ich mit denen durch die Münsteraner Stadt laufe und frage, wo geht's hier zum Brandenburger Tor? Das ist für mich auch richtig krass.
Ja.
Aber das Coole ist halt, die Leute reagieren halt überhaupt nicht so,
Ja, klar,
wie
ja.
die Betroffenen das erwarten, sondern es ist häufig, dass sie total nett sind. Und das ist einfach wichtig, dass diese Erfahrungen gemacht werden, weil das ist das, was einem weiterhilft. Und dazu muss man aber die Schülerinnen auch in diese Situation bringen.
Genau, und eben zusammen, also dass man weiß, da ist jemand, der mich da unterstützt.
Genau, begleitet.
Genau, und ja, ich hatte jetzt einen wichtigen Satz, aber habe ich vergessen. Oh, was wollte ich noch sagen?
Weiß ich nicht.
Verdammte Axt! Das wäre so ein schöner Schlusssatz gewesen. Naja, vielleicht fällt es mir dann irgendwann später wieder ein.
Wahrscheinlich, wenn wir auf Stopp
Ah,
gedrückt haben.
jetzt habe ich es wieder.
Ach, cool.
Naja, sich bewusst zu werden, dass wir alle nur Menschen sind, dass wir alle diese Gefühle haben und
Genau.
vielleicht alle mal in Situationen waren, wo es uns unangenehm war oder so. Und ja, sich zu öffnen und das zu teilen. Und meistens ist es so, wenn man das auch vielleicht mal ausspricht oder mit jemandem teilt, dass der oder diejenige dann sagt, boah, ey, genau, ey, boah, das habe ich auch gefühlt oder das hatte ich auch schon mal. Und so schön, dass du das sagst, weil dann fühle ich mich gerade verstanden. Also da auch wieder Kommunikation,
Genau,
ne?
das ist so wichtig,
Ja,
mit anderen darüber sprechen
genau.
und sich dafür nicht schämen. Ja. Gut, gut.
Dann danke ich dir. Du hast mir auf jeden Fall noch mal ein paar
Super.
Impulse gegeben. Ich merke schon oder habe gemerkt noch mal, ja, also eigentlich wusste ich doch schon ganz gut Bescheid.
Ja, ich fand auch.
Aber nee, es ist ja auch immer total wichtig, das noch mal Revue passieren zu lassen. Und ja, danke dir.
Ja, danke dir für deine schönen Fragen.
Okay, bis zum nächsten
Jo,
Mal.
ciao, ciao.